Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Und du liebst populäre Popmelodien, das merke ich.
Ja,
also mir war dieser Song immer zu.
Ich bin da so ein ganz, ganz schlichtes Kerlchen, bin ich da. Das ist in der Tat die Wahrheit.
Eine weiche Seele,
wo geoutet. Ich mag es gerne, wenn man mitpfeifen kann. Ja. Natürlich die Kings und Lola aus dem Jahr 1970 und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil Urban Pop Musik Talk, dem Musik Talk mit Peter Urban. Unser Thema ist heute Ray Davis und die Kings, auch in diesem zweiten Teil, denn es gibt nicht nur viel über Lola zu erzählen, auch noch über das Album davor, über die Zeit in den 70er Jahren bis, ja, bis heute im Grunde genommen. Der Einfluss von Ray Davis und den Kings ist nämlich unglaublich groß auf die Musik, auf die Popmusikgeschichte. Viele Verehrer, viele Fans auch immer Ray Davis als Vorbild gesucht, weil der eben so ein bisschen cleverer war, immer so ein bisschen abseitiger war. Warum hat er so einen großen Einfluss gehabt auf die Leute, die sonst Songs geschrieben haben?
Einfach ein großartiger Songschreiber und ein Musiker, der hört schon genau, ach man, das ist ja außergewöhnlich, wie der das da jetzt geschrieben hat und wie der das auch detailliert skizziert hat. Das ist schon ganz wunderbar und eben seine große Gabe für geniale Melodien und auch für abseitige Geschichten, gerade bei Lola, die ja sehr vielseitig ist, wie wir ja später noch hören werden. Das sind große Entwürfe, die er da nun in dieser Zeit nach Village Green, damit hatten wir aufgehört beim letzten Mal, entworfen hat. Das ging schon 69 weiter mit einem monumentalen Werk, einer Idee. Allein der Titel reicht schon, ne?
Der Titel dieses Albums, über das wir jetzt sprechen wollen, 1969, Arthur oder The Decline and Fall of the British Empire. Das ist ein ganz großes Ding. Wir steigen nämlich da genau ein in diesem zweiten Teil dieses Podcastes. Wir haben quasi im ersten Teil, auf den ich gerne hinweisen möchte und euch dringend empfehlen möchte, natürlich über die Anfänge der Kings gesprochen. Wo kommen die eigentlich her? Die beiden Brüder Ray und auch sein jüngerer Bruder Dave Davis. Was sind das für Einflüsse? Welchen Erfolg hatten die eigentlich? Ich möchte nur mal erinnern an You Really Got Me und andere Songs, die da ja immer heute noch im Radio laufen, kann man dazu sagen. Und aufgehört hatten wir 1968 bei The Kings Are the Village Green Preservation Society.
Out in the country, far from all the subtle noise of the city, there's a village green. It's been a long time since I last set eyes on the church with the steeple. There I met a girl called Daisy and kissed her by the old oak tree. Although I loved my Daisy, I saw fame.
Das war kein großer Erfolg.
Nein.
Und die Kings eigentlich durchgehend irgendwie gebeutelt durch bisschen Pech, bisschen Schrulligkeit und ein bisschen fehlendes Glück, möchte man beim Fußball sagt man das immer so.
Und das ging so weiter, 69, mit diesem großen Projekt Arthur, wo gerade Tommy ein Bombenerfolg war.
Für The Who.
Von The Who. Auch eine Geschichte, da ging es also um die Nachkriegszeit, um die Folgen des Krieges, wie haben sich die Menschen verhalten. Bei Tommy, bezogen auf eine kleine Geschichte eines Jungen, der eben taub ist und so weiter, der blind and dumb und dann zum großen Spieleheld wird. Aber hier war es ein größerer Entwurf. Es ging eigentlich um eine Geschichte, die aus der Familie kam. Der Mann von Rose, von der Schwester, heißt Arthur. Und die sind nach Australien gegangen. Und Arthur war ein früherer Kampfpilot im Krieg. Also jemand, der nun überlegt hat, wie mache ich weiter? Bleibe ich im Great Britain, das immer kleiner wird, weil das British Empire auch kleiner wird, oder wandere ich aus und versuche was ganz Neues? Und das war so der Hintergrund dieser Geschichte. Das hat Ray dann zu einem großen Thema gemacht.
All the way he was overtaken by search for more. Things would be more equal, there'd be plenty for everyone.
Aber er hatte auch wieder Pech. Es gab große Zeitverzögerungen. Eigentlich sollte das Ganze viel früher erscheinen. Dann hätte es nämlich Tommy auch im Timing geschlagen. Dann wäre es nämlich vor Tommy da gewesen. Aber es sollte ein Fernsehprojekt sein. Und die nach wirklich einem Jahr von Diskussionen und Drehbüchern und so weiter ist dieses Fernsehprojekt gescheitert, der Film dazu. Das hätte dem Album natürlich eine viel, viel größere breite Marketing-Popularität gegeben. Und das hat nicht funktioniert. Dann kam es raus, 69, hatte auch nicht so einen deutlichen Hit drauf und versickerte komplett, war also auch nicht in der Aufmerksamkeit bei den Kritikern nicht groß anerkannt, aber auch nicht beim Publikum. Und das ist ja schon tragisch. Also der einzige Hit, der drauf war, war Victoria. Das war der Hit, da ging es natürlich auch um Australien. Und
der allerdings ganz toll ist, finde ich.
Ja.
Also der ist wunderbar. Wir hören mal rein, wie der klingt. Die Kings aus dem Jahr 1969, Victoria. Wieder diese typische Ray Davis, na, ich möchte nicht sagen Masche, aber diese Art von Erzählung, er blickt zurück auf etwas, wo es ja, noch klar sortiert war, jetzt ist alles unübersichtlich.
Genau, alles schön in der Zeit von Victoria, gab Stately Homes und Village Greens und es war alles schön und du liebst populäre Popmelodien, das merke ich.
Ja, das stimmt.
Also mir war dieser Song immer zu
ich bin da so ein ganz popular. Ganz, ganz schlichtes Kerlchen bin ich da. Das ist in der Tat die Wahrheit.
Eine weiche Seele
ich
von Oke.
Ich hab mich hier komplett jetzt entblößt, möchte ich sagen.
Geoutet.
Ich mag es gerne, wenn man mitpfeifen kann.
Ja, und ich fand schöner einen anderen Song. Da geht's
welchen
nämlich
denn wohl bitte?
Shangri-La. Ein Song um die Da geht es um die Traumvorstellung, also wie eigentlich das Leben sein sollte. Und den finde ich nur wirklich außergewöhnlich schön und eigentlich vollkommen unerklärlich, warum das kein riesen Single-Hit geworden ist.
This is your kingdom to command. You can go outside and polish your car or sit by the fire in your Shangri-La. Here's your reward for working so hard. Gone are the lavatories in the backyard. Gone are the days when you dreamed of that car. You just want to sit in your Shangri-La. Put on your slippers and sit by the fire. You've reached your top and you just can't get any higher. You're in your place and you know where you are, in your Shangri-La. Sit back in your old rocking chair. You need not worry, you need not care. You can't go anywhere.
Ich weiß nicht, ob das ein Hit geworden wäre, Peter.
Nee, das stimmt. Das ist schon schwierig. Aber es ist ein wunderschöner Song, weil er auch den Inhalt so deutlich macht. Also man denkt auch, es ist ein träumerisches, schönes Paradies. Aber dann ist das Paradies die Tatsache, dass das Klo nicht mehr auf dem Hof ist, sondern im Haus. Also die Träume, die kleinen Working-Class-Träume, endlich mal eine tolle, schöne Wohnung zu haben, die Slippers anzuhaben, am Fireplace zu sitzen und das zu genießen. Also dieses bürgerliche Paradies zu haben, ist ja für viele Menschen aus der unteren Schicht immer das Große gewesen eigentlich, diese Sehnsucht zu erfüllen. Und deswegen, das beschreibt dieser Song. Das ganze Album ist rund, aber leider eben nicht so erfolgreich gewesen. Und das finde ich eigentlich schon tragisch, weil es natürlich in der Zeit kam, es ging dann unter, weil die Konkurrenz war auch so groß. Es war 69, da war denn der Fokus mehr auf Woodstock, die großen Hendrix-Dinger, der machte da Furore und so weiter und so weiter. Und das passte dann für viele Leute nicht mehr so in die Zeit. Da war der Hippie-Sommer dabei gewesen, den die Kinks ja überhaupt nicht mitgemacht haben übrigens. Keinen einzigen Song, wo von Hippie-Philosophie und bla bla zu hören war. Nichts, ne?
Das Erstaunliche war, wir haben das im ersten Teil ja auch ausführlich beschrieben, dass die Kings jetzt mal von künstlerischen, vielleicht nicht so glücklichen Entscheidungen abgesehen, ja auch sehr gehemmt waren durch Managementfehler oder eben durch die Tatsache, dass sie, weil sie Ärger mit der Musikergewerkschaft hatten in den USA, dort jahrelang nicht auftreten durften. Wenn ich das richtig sehe, durften sie ab 1969 das aber wieder.
Ja, genau. Ray ist nach Amerika gefahren, hat mit dieser Gewerkschaft, der American Federation of Musicians, verhandelt. Und das Irre war, niemand konnte dann einen schriftlichen Beschluss finden, dass das wirklich entschieden worden war. Es wurde ihnen übermittelt, sie fuhren nicht nach Amerika 4 Jahre, weil angeblich dieser Bern war. Vielleicht war der gar nicht beschlossen worden, jedenfalls er war nicht aktenkundig. So, da haben sie natürlich dann, kann man sich ja noch frustrierter fühlen.
Das glaub ich, ja.
So, sie kamen dann nach Amerika wieder und mussten von vorne ja wieder anfangen, weil die Stones, The Who, alle waren da gewesen und Led Zeppelin ging gleich als erstes auf Amerika. Tournee und sorgten Cream waren da die große Nummer. Und das nun für die Kings war schwierig, wieder da auf dieses Level überhaupt zu kommen. Sie haben es aber ganz gut in den nächsten 10 Jahren geschafft, aber sie sagten selbst, Amerika hatte sich ja auch geändert. Da warst du dann nicht mehr, da waren lange, stundenlange Gitarrensoli angesagt und ganz andere Dinge, ne? Wenn man auf Woodstock guckt oder anderes. Und da waren die Kings nun auf einem ganz neuen Pfad und hatten damals nun wirklich auch keinen aktuellen großen Hit, auch in Amerika nicht, mit Arthur und mit den Songs von Arthur.
Ist es dann auch so gewesen, dass die Kings damals nicht nur in den USA, sondern auch insgesamt in der Musikgeschichte, also ne, 69 logischerweise kommt dann irgendwie 70, da kommen wir gleich zum nächsten Album auch, aber hat man dann auch gedacht, das ist eigentlich eine Band von gestern?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe das eigentlich nicht gedacht. Also, weil ich schon gemerkt habe, diese Band hat eine große Entwicklung genommen. Von den frühen knalligen Rockhits über diese sozialkritischen, ironischen Songs rüber zu großen Entwürfen. Und dachte ich, Mann, ist das vielleicht ein bisschen ehrgeizig, ein bisschen überambitioniert, was da ab jetzt gemacht wird mit diesen großen Entwürfen. Aber ich dachte schon, dass da noch eine Zukunft ist, ganz ehrlich gesagt. Also dazu merkte man deutlich, dass Ray ein überaus talentierter Autor und Musiker war.
Ja, das zeigt sich dann ja auch beim nächsten Album, das auch wieder so einen langen Titel hat. Das heißt nämlich Lola vs. Power Man and the Money Go Round Part 1.
Da sollte wohl Teil 2 kommen, ja, aber der
aber
kam
so ein bisschen
nie.
Angst, wenn ich davor so.
Na, der kam aber nie. Aber das war natürlich der Knaller, dass hier eine bombastische Single dabei war. Eine außergewöhnliche Geschichte. Ich meine, diese Geschichte ist ja wirklich auch mutig. Ich meine, es war immerhin noch nur 1970 und die Geschichte, dass man an Transvestiten in einem Pub trifft und dann sich rausstellt, dass er also keine Frau war, sondern Mann.
Soho, where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola, C-O-L-A, Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said hello. Spine, oh my Lola,
auch so die Auffassung hat, ach, ist doch eigentlich egal, Boys will be Boys, Girls will be Girls und alles ist andersrum. Und
it's da, a mixed up, muddle up, sagt er ja.
Muddle up world, mixed up, muddle up world und so. Das war schon eine Einstellung, die natürlich vielen in der Zeit auch entsprach von auf sich auflösenden Geschlechterrollen. Und dann später kam dann auch raus, dass Dave auch gerne mal die Rollen gewechselt hat und auch bisexuelle Erfahrungen ganz viele hatte. Damit haben sie natürlich rumgespielt. Die beiden Brüder haben auch öfters gesagt, ja, hier ist meine Schwester. Und sie haben also immer mit den Dingen. Bowie kam dann ja erst mit seiner androgynen Phase. Das war also schon hier vorher, 1970.
Aber das ist ja schon sehr mutig gewesen.
Ein außergewöhnlicher
oder?
Song. Und der wurde bei der BBC nicht gespielt, erstmals nicht wegen der sexuellen Andeutung, sondern weil da der Name einer Cola erwähnt war der richtige. Also musste Ray schnell ins Studio und das zu Cherry Cola ändern.
Auf jeden Fall ist das ein großer Hit gewesen und auch in den USA war es ein großer Hit. Das war eigentlich ein Welthit, oder?
Ja, absolut. Überall in Deutschland auch. Ganz, 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 ganz großer Hit. Und das hat die Kings so richtig wieder, das war ein richtiges Comeback. Das muss man schon sagen, denn es hatte ja 2 Jahre gegeben, wo die Erfolge wirklich minimal waren. Wirklich. Also das war schon ein Riesendurchbruch. Und war dann begleitet eben von einem Album, das auch wieder sehr ambitioniert war. Also das muss man schon sagen. Aber ich empfehle jetzt mal wieder meine Musikliste, die wir immer anfügen, die Infos. Wo kann man das sehen, Uke? Ich wusste das am Anfang auch immer nicht. Wenn man in der Audiothek
ist das bei der Folge selbst, darunter ist die ganze Liste, die du uns hier netterweise zusammenstellst, handverlesen, sind da alle Titel dabei,
und
alle
da, Empfehlungen. Und da habe ich nur diesmal empfohlen bei den Kings, dass man 3 Compilations nehmen soll, dann die frühen Kings-Hits, die sind auf Alben gar nicht so richtig drauf. Die hat man lieber gesammelt auf Compilations, auf Sammelplatten von großen, großen Titeln. Und eben habe ich hier immer geschrieben bei Lola vs. Power Man and the Money Go Round, das gesamte Album. Also ich wollte da keinen einzelnen Song rausnehmen, sondern die waren alle klasse und sind alle wichtig für den Zusammenhalt des Albums. Also insofern kann ich nur empfehlen, dass dann auch so durchzuhören.
Also es wird so eingenommen. Genau. Aber ich finde, bei Lola ist, also bei dem Album Lola vs. Power Man, ist ja in der Tat das Thema, auf den Alben davor war es ja oft ein Blick auf die britische Gesellschaft oder auf eben die, sagen wir mal, die Träume der kleinen Leute womöglich oder wie dann eben auch mal, da sagen wir mal, die ein bisschen die Vergangenheit verklärt wurde und dann vielleicht doch nur ein ganz kleiner Traum war und gar kein großer im Grunde genommen. Hier geht es jetzt, aber wenn ich es richtig verstanden habe, um das Musikbusiness, also im Wesentlichen. Ja, Lola jetzt ja in dem Fall nicht, also die Single, aber trotzdem geht es darum schon, was sind das für Gestalten. Wer taucht da auf? Wie wird man da übers Ohr gehauen? Und das sind ja Sachen, die Ray Davies sehr selbst erlebt hatte. Ne?
Er wollte sich jetzt echt mal rächen. Das war, glaube ich, sein Ziel. Und das hat er hier getan. Ein Lied, Denmark Street, ist ein Lied über die Verlage, die alle in dieser kleinen Ministraße, einer Seitenstraße der Charing Cross Road in London liegen. Alle berühmten Musikverlage und Studios sind da auch gewesen, gerade in den 60er Jahren. Und da hat auch Elton John gesessen in einem Haus. Tin Pan Alley ist das amerikanische Beispiel dafür. Denmark Street war das in Großbritannien, in London. Und Elton John hat da auch mit Bernard Taupin gesessen und sie haben eben die Songs geschrieben im Auftrag.
Also als Lohnschreiber quasi.
Als Lohnschreiber, ja.
Shaking from the top of says, I hate your music and your hair is too long. But I'll sign you up because I'd hate to be wrong. You got a tune that's in your head, you want to get it placed. So you take it down to a music man.
Ja, das ist beißender Spott.
Ja. Und musikalisch, das sollten wir auch nochmal erwähnen, auch schon bei den letzten Alben, sehr viel traditionelle musikalische Einflüsse, also Music Hall, Salonmusik, Swingmusik, Oldtime-Jazz ganz häufig, selbst bei Songs wie Sunny Afternoon früher schon. Das ist ein ganz, ganz starker, ein Charakteristikum, das hat man auch bei den Beatles gefunden, bei vielen Aufnahmen, aber bei den Kings ganz, ganz häufig und bei Ray Davis. Und das findet man immer mehr, diese Vielfalt von musikalischen Stilen, alles gemischt mit Rock. Hier war ja auch ein Rock-Einfluss. Und dann gibt's einen anderen Song, der Top of the Pops heißt, der karikiert also die Szenerie, wenn du in diese Fernsehshow kommst, die in England so wichtig ist. Geschafft. Und dann The Money Go Round ist ein weiterer Song, der einfach den Kreislauf des Geldes, immer von den kleinen Künstlern, die ausgebeutet werden, zu den Firmen, zu den Verlagen. Der dicke Manager hat dann die Zigarre im Mund und sitzt da und genießt sein Geld. Und das sind die Dinge, die er hier beschreibt, auch noch mit klaren Worten wie Power Man. Das sind dann die Leute, die wirklich brutal alles durchsetzen, oder Got to be free, so als Botschaft am Ende. So, wir wollen eigentlich unsere geistige und körperliche, unsere Freiheit haben in dieser Gesellschaft, aber kriegen sie aber nicht immer.
Ein Song, den habe ich in der Zeit jetzt, ich kannte ihn und ich habe den wiedergefunden, das ist der Song Ape Man.
Ja.
Der war früher ganz oft im Radio, glaube ich. Ja. Kann das sein? Warum eigentlich?
Weil er
lustig ist, ne?
Ja, er ist lustig und das war also auch jemand, ein Song über die, wie die moderne Gesellschaft funktioniert. Also, dass wir eigentlich nicht so weit weg sind von den,
von den Affenmenschen.
Ja, logisch. Ja, genau. I think I'm so educated and I'm so civilized, 'cause I'm a strict vegetarian. Population and inflation and starvation and the crazy politicians. I don't feel safe in this world no more. I don't wanna die in a nuclear war. I wanna sail away to a distant shore and make like an ape man. I'm an ape man, I'm an ape, ape man, no, oh, I'm an ape man. I'm a King Kong man, I'm a voodoo man.
Und ein anderer Song, den finde ich auch wunderbar, weil es so eine schöne Version von Mumford & Sons gibt, später auf dem Album, auf das wir auch noch kommen, das heißt dann See My Friends. Das ist der Song This Time Tomorrow.
The clouds as they sadly pass me by.
wurde denn das Album damals, als diese Kritik so wahrgenommen, wurde das verstanden?
Ja, ich glaube, also ich habe das so wahrgenommen, die Kritiker, die ich gelesen habe, auch unbedingt. Aber die Plattenfirma oder die Verleger interessiert es natürlich einen feuchten Käse. Das ist ja, aber es sind einfach die Zustände, die beschrieben wurden, die waren ja allgemein bekannt. Nur als Thema im Musikbusiness haben das die Beatles hin und da mal getan. Aber so ausführlich hat es wirklich keiner getan. Aber hier gab es ja auch einen echten Anlass. Da musste man auch mal wieder was dazu sagen.
Da musste man ein bisschen Dampf ablassen.
Denn in der Zeit haben ja auch die Kings gerade ihren Prozess dann nach 5 Jahren gewonnen. Nicht nur, dass sie in Amerika wieder spielen konnten, sondern sie konnten endlich ihre Tantiemen bekommen, die 5 Jahre gesperrt waren für ihre Platteneinnahmen. Es waren zwar wenige Platteneinnahmen, denn sie hatten ihren ersten Pfeiffer-Vertrag mit 3% hatten sie, glaube ich, ein minimaler Anteil, der wirklich auch für damalige Zeiten schon miserabel war. Aber nicht mal den haben sie bekommen, nachdem sie endlich den Prozess gewonnen hatten, 1970, dann wurde es ausgezahlt.
Die Kings zurück in der Erfolgsspur, kann man sagen, aber trotzdem hat sich die Rockmusikgeschichte ja weiterentwickelt. Jetzt hast du schon davon gesprochen, dass Lola ja so ein wegweisender Song auch gewesen ist und David Bowie gerade in den Startlöchern war, aber du hast ja schon gesagt, es gab natürlich andere Bands dann. Es gab dann irgendwann auch Prog Rock, es gab David Bowie, es gab Led Zeppelin, die längst durchgestartet waren, es gab Yes, es gab King Crimson. Wie passten die Kings dazu? Waren die wieder da und das war dann irgendwie die moderne Fassung einer Band, die hatte sich quasi neu erfunden, wie man das so sagt? Oder wie passte das dazu?
Also die waren immer noch irgendwo ein Unikat, ganz ehrlich. Es gab kaum sowas Ähnliches. Es gab einzelne Songs, die in dem Stil waren, zum Beispiel von Cat Stevens, da gab es damals Matthew and Son. Aber sowas Deutliches, auch musikalisch, auf einer eigenen Welt, auf einer Wolke, auf einer eigenen waren sie schon. Also da waren sie nicht irgendwie geneigt, nun irgendwelche Trends mitzumachen. Das finde ich ja auch sehr, sehr wohltuend, muss ich sagen, und gut, weil dieses Gespringe auf Trends und Stile ist ja ganz grässlich.
Weil Davis hatte ja, wie wir das schon in einigen Songs auch beschrieben haben und gehört haben, die Gabe, bildhaft zu schreiben, Szenen zu beschreiben. Und da wundert es nicht, dass er auch für einen Soundtrack die Musik geschrieben hat. Einen Film, der heißt Percy aus dem Jahr 1971. Wunderbare Songs,
ja.
Aber der Film ist irgendwie...
Ja, der Film, der handelte von einem Jungen, der eine Penistransplantation bekommt, weil vielleicht war das Thema auch nicht so gängig. Es ist eigentlich traurig, dass so auf diesem Soundtrack 2, 3 fantastische Songs dann so untergehen und nicht da sind. God's Children, außergewöhnlich, The Way Love Used to Be, fantastisch, Moments. Das sind Perlen, die wirklich, also ich auch selbst, ehrlich gesagt, ich habe immer diesen Soundtrack ignoriert. Und dann habe ich mir jetzt das wieder mal angehört. Und dachte, meine Herren, das geht ja, gehört ja mit zum Besten, was der Mann gemacht hat.
Come on, love. Let's forget about all the things that we've done wrong. Just remember all of the things that we've done right. I'm in no mood to argue and I'm in no mood to fight. So let the tears pass you by. Don't you cry, don't you cry, don't you cry. And I ain't gonna let this big world get me down. I've gonna learn to keep a hold of my head and keep my feet on the ground. Moments of ecstatic happiness and the moments of stress that we had better forget. But love, I got a feeling that I've said it all before. I've said it before. I say I'll never do you wrong with that.
Wirklich schön. Also schade, das hätte ein Hit sein müssen eigentlich, denke ich.
Ja, aber das ist den Kings öfters so gegangen.
Man zuckt immer mit den Schultern und denkt, warum ist das nicht so gekommen? Dazu kommen wir später auch noch weiter. Ja. Im selben Jahr kommt nämlich ein Album raus, das hat den hübschen Titel Muswell Hill Billies, was direkt anspielt auf den Muswell Hill, wo die Kings-Brüder, wo die Davis-Brüder herkommen.
Genau.
Das ist
in Muswell Hill, ihr Heimatstadtteil von London. Und es hat auch beides drin, weil wir haben ja schon oft gehört, wir haben vorhin Banjos gehört, wir haben Country-Einflüsse gehört bei den Kings, ganz, ganz viel Blues und R&B früher. Die amerikanischen musikalischen Einflüsse sind ja immens bei den Kings und nicht nur die britischen. Deswegen dieser Name auch. Muswell Hillbillies hat es eben auch musikalisch die Bandbreite ein bisschen dargestellt, den die Kings hier auffahren. Und da ist aber ein bisschen geändertes Hauptthema. Hier ist wirklich das Leben im 20. Jahrhundert, in der modernen Gesellschaft, das Hauptthema. 20th Century Man ist ein Song. Oder Acute Schizophrenia, Paranoia Blues, also der moderne Mensch, der geplagt wird und gequält wird von Verfolgungswahn, von politischen Einflüssen, von Behörden, gerade Behörden haben es dem Ray echt angetan. Here Comes the People in Grey ist ein Song, die Leute in Grau, die uns verfolgen, die uns regulieren, die uns überall rumstoßen. Also das war ein Hauptthema.
I got a letter this morning with some serious news that's gonna ruin my day. The Boris of Vegas used compulsory purchase to apply my domain. They're gonna pull up the floors, they're gonna knock down the walls, they're gonna dig up the drains. Here come the people in gray, they're gonna take me away to Lord knows only where.
Der Einfluss der Massenmedien und der Politik, auch Tendenzen zu Diktaturen, hat er immer sehr beschworen, also im Sinne von Orwell. Das hat er ganz, ganz deutlich auf diesem Album getan, auf Muswell Hillbillies, aber auch so persönliche Dinge wie Alkohol. Ein brutaler Song über die Alkoholsucht. Und da ist wirklich, das erinnert mich an ein Brecht-Lied, auch musikalisch. Und das ist wirklich eine Moritat.
Here's a story about a sinner. He used to be a winner, who enjoyed a life of prominence and position. But the pressures at the office and his social ad engagements and his selfish wife's fanatical ambition, he turned him to the booze and he got mixed up with a floozy, and she led him to a life of indecision. The floozy made him spend his dough, she left him lying on Skid Row, a drunken lag at some Salvation Army mission. It's such a shame.
Und weitere Songs auf diesem Album sind so außergewöhnlich, zum Beispiel Oklahoma USA, ein Lied über eine Frau, die eigentlich nur in Träumen lebt, eine Hausfrau, die in London oder in England irgendwo in der Küche steht, aber in ihren Gedanken ständig in Oklahoma, in Hollywood-Filmen ist, wo dann ein Filmstar sie mit nach Oklahoma nimmt, davon träumt sie die ganze Zeit. Das ist so der Inhalt dieses Songs oder auch englische Verhaltensweisen, die hier Have a Cup of Tea.
Granny's always raving and ranting, and she's always puffing and panting, and she's always screaming and shouting, and she's always brewing up tea. Grandpappy's never late for his dinner, 'cause he loves his leg of beef, and he washes it down with the brandy and a fresh made pot of tea. Have a cup of tea.
Das ist ja, wenn du nach England gekommen bist, früher war das jedenfalls so, heute sagen sie wahrscheinlich, have a cappuccino. Früher war es so, du bist irgendwo hingekommen, sofort, ja, have a cup of tea. Und dann gab es sofort einen Tee und dann, auch wenn es Probleme gab, wurden die schnell gelöst über einer Tasse Tee. Das war einfach englische Sitte und so wurden viele Probleme gelöst. Oder ganz süßes, der Song Holiday, wo einer mit eindeutig zahnlos singt, auch so gesungen, wie ein alter Mann, ich gehe auf meinen Holiday, ich habe einen Traum, ich mache einen kleinen Urlaub. So ist das gesungen von Ray.
Oh,
Es ist großartig und es schreit eigentlich danach, dass das hätte verfilmt werden müssen. Aber war nicht, wurde nicht. Es gab, glaube ich, Ideen und Projekte und da wurden auch Bücher geschrieben. Aber es kam nichts raus.
Es kam nichts dazu. Ich wollte einmal über das Singen von Ray Davies sprechen. Den haben wir jetzt ja schon in dieser Folge und auch in der ersten Folge, auf die nochmal hingewiesen sein soll, an dieser Stelle gesprochen. Seine Stimme ist sehr schnell zu erkennen, sehr charakteristisch, aber es ist gar nicht die vollste Stimme, die man haben kann. Er hat gar nicht so eine starke Singstimme, finde ich, oder?
Das Komische ist, wenn er spricht oder so, hat er eine ganz tiefe Stimme. Er kann auch tief singen, aber in seinen ersten Hits und da so, seine Popstimme war eher eine gepresste, hohe Stimme. Und die war dann nicht so voll. Und das war so sein Stil und immer sehr nasal. Aber jetzt finde ich schon, dass mit diesen Alben, mit den verschiedenen Themen und den Rollen, die er einnimmt, dass da die Stimme sehr, sehr variiert. Also das ändert sich hier. Und das ist also auch eine Frage der Zeit, auch der Frage der verschiedenen Inhalte, die er hier nun behandelt.
Offenbar steigt er ja auch dann tiefer in diese Themen ein. Also dieser Song Alkohol, den wir gerade noch gehört haben, das hat ja dann eben auch diesen Charakter. Also musikalisch ist das ja schon so angelegt. Mhm. Das variiert wahrscheinlich auch dann die Rolle, die er einnimmt als Sänger. So das ist ja irgendwie toll. Und ehrlich gesagt, wenn man sich das dann so auf unserem Zettel hier anguckt oder auf deiner Liste mit den Alben, auf die du hinweist, dann ist das schon ganz schön stolz. Dann kommen da ja nicht nur irgendwie Alben mit tollen Songs raus, sondern eine ganze Reihe von Konzeptalben. Ja. Das sind ja 3, 4, 5 sind das ja, die türmen sich da aufeinander. Das ist schon irre, finde ich.
Also der Mann hat unfassbar gearbeitet. Der muss nur immer geschrieben haben. Also er hat ja dann oft eben die Texte zuerst geschrieben, das konzipiert. Also der muss ein unfassbarer Arbeiter gewesen sein. Einer der Gründe, warum seine Ehe dann auch kaputt gegangen ist, dazu kommen wir dann aber ein bisschen später. Denn nach Muswell Hill Blues gab es im nächsten Jahr schon wieder, ich meine auch die Abstände. Dazwischen wurde ja noch getourt, nach Amerika gefahren und dann wieder ins Studio. Bekamen sie einen neuen Vertrag von RCA, glaube ich, da bei diesem Album 72, ja, Everybody's in Showbiz, und eine große Vorauszahlung. Und mit der haben sie ein eigenes Studio gebaut in Muswell Hill. Kong heißt das Studio.
Passend zu den Kings.
Ja, das Kong-Studio. Alles klar. Und insofern konnte Ray in Zukunft immer stundenlang, tagelang, wochenlang zu Hause arbeiten.
Hört
in
sich irgendwie
Studio.
Nicht gesund an. So.
Nee, aber bisher musste er immer in Studios gehen, da kostete es Miete. Da kam es eben auf die jede Stunde und jede Minute an. Und hier war das Problem erledigt. Und insofern war das vielleicht für die Mitmusiker nicht so schön, weil er hatte jetzt viel mehr Möglichkeiten, noch mehr auszuprobieren und andere Dinge zu planen und stundenlang aufzunehmen. Aber
das Album danach, das ist eben 1972, ja. Everybody's in Showbiz, heißt
genau.
Das? Auch ein Konzeptalbum, aber das klingt irgendwie, als ob ich jemanden abschrecken wollte. Es ist ein tolles Album, finde ich, weil wirklich tolle Songs drauf sind. Und da geht es diesmal noch etwas allgemeiner als bei Lola versus The Power Man um Showbiz, auch ein bisschen die hohle Scheinwelt dieser Öffentlichkeit, Publikum.
Genau. Ja. Und da haben wir nun einen Song zum Beispiel, Sitting in My Hotel. Da geht es wirklich nur darum, wie langweilig Tourneen oft sind. Dass nichts passiert, du wartest, du sitzt im Hotel und eigentlich möchtest du zu Hause sein, möchtest du ganz woanders sein. Sitting in my Das ist ja das Tourleben, gerade in Amerika. Du musst diese Riesenstrecken im Bus durchstehen und eine grausame Zeit eigentlich. Das ist so ein allgemeiner Querschnitt übers Showbusiness mit einigen wirklich ganz schönen Songs, aber mit einem Weltmeistersong am Schluss. Und der Song ist fast eigentlich wahrscheinlich der beste, den er je geschrieben hat. Das meint Ray selbst übrigens. Heißt Celluloid Heroes und handelt von den großen Filmstars der Hollywood-Geschichte. Und das Ganze betrachtet er, weil er über den Walk of Fame geht und er steht dann praktisch auf Marilyn Monroe, auf dem Stern und macht sich dann darüber Gedanken, was die jetzt fühlen würde und so weiter. Ein unheimlich schöner, sensibler Song, der also unfassbar gut ist. Es gibt auch eine Version, glaube ich, von Udo Lindenberg, die Horst Königstein übersetzt hat.
Aber der Mangel ist, es ist ein schon bekanntes Lied, aber es war kein Riesenhit.
Ja, da liegt es auch an der Länge. Der Song ist 6:30 oder sowas lang. Das kann man sagen, bei Hey Jude war auch 7 Minuten und war ein Riesenhit. Das kam schon mal vor, aber es war schon nicht normal, dass Songs so lang sind. Und er war auch ein Song, den man sich wirklich in Ruhe anhören musste. Es war keiner, der sofort, wo man sofort sagte, Knall, da ist der Hit, sondern das war einer zum Genießen. Insofern lag es auch vielleicht daran.
Wir hören auf jeden Fall mal ein bisschen aus Celluloid Heroes aus dem Jahr 1972 vom Album Everybody's in Showbiz. Das ist hier Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban und wir sprechen heute über die Kinks und Ray Davis.
Everybody's a dreamer and everybody's a star and everybody's in movies. Doesn't matter who you are. There are stars in every city, in every house and on every street. And if you walk down Hollywood Boulevard, their names are written in concrete. Don't step on Greta Garbo as you walk down the boulevard. She looks so weak and fragile, that's why she tried to be so hard. But they turned her into a princess and they sat her on a throne. But she turned her back on stardom because she wanted to be alone. You can see all the stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you've hardly even heard of. People who worked and suffered and struggled for fame. Some who succeeded and some who suffered in vain.
Yeah. Die melancholische Ader von Ray Davis und seine Art, Songs zu schreiben, die haben wir schon betont. Und ehrlich gesagt, diese Seite hatte er, aber hatte auch äußere Umstände in dieser Zeit, die ihn in echte eine persönliche Krise führte. Er hat sich nämlich dann, oder seine Frau hat ihn, glaube ich, richtig, die haben sich auf jeden Fall getrennt, seine Frau hat ihn verlassen,
ja,
zwei Kinder.
Ja, sie ist einfach rausgezogen, aus dem Grund, sie hat dann gesagt, also er ist einfach zu wenig für uns da gewesen. Er war immer im Studio, hat immer gearbeitet, war immer weg. Und anscheinend war das einer der Gründe, warum sie dann ausgezogen ist, obwohl sie eigentlich mit Musik viel zu tun hatte. Und mit den beiden Kindern, und das hat ihn zutiefst getroffen, hat ihn eine schwerste Krise. Der Arzt hat ihm dann Valium-Tabletten verschrieben. Das ist ja eine schöne Lösung.
Naja.
Nur man muss manchen dann sagen, nicht so viele. Und er hat dann immer wenn es ihm schlecht ging, und es ging ihm alle 10 Minuten schlecht, hat er wieder eine Pille genommen, weil die Menschen ja auch manchmal ein bisschen blöd sind, ganz ehrlich gesagt. Und er musste ins Krankenhaus wegen einer Überdosis. Und eigentlich war dann die Krise schon vorbei, aber dann hat er nochmal zugeschlagen bei einem Konzert, das sie in White City im Stadion, das war ein Rockfestival, großes Festival mit 15.000 Zuschauern, da hatte er auch die ganze Flasche genommen und brach auf der Bühne zusammen. Das Konzert musste abgebrochen werden, wieder ins Krankenhaus und er wäre beinahe gestorben. Es wurde dann auch Selbstmordversuch, aber es war eigentlich kein Selbstmordversuch. Er wollte einfach nur raus aus dieser psychischen Depression.
Also es gibt Aufnahmen, ich habe mir in der Tat Fotos angeguckt, also nicht von seinem Zusammenbruch, aber von diesem Auftritt, und er ist auch noch ein sehr schlanker Mann, ein großer schlanker Mann immer gewesen, aber wirkt nochmal abgemagert. Er ist ein Strich in der Landschaft, er ist aschfahl, er sieht also elend aus, ehrlich gesagt. Ja. Also es muss ihm wirklich ganz schlecht gegangen sein zu dieser Zeit. Jetzt ist wahrscheinlich auch die ganze Bandkonstellation dann irgendwie keine Hilfe gewesen, weil inzwischen hat er, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht genau, ob zuerst der Schlagzeuger oder der Bassist ursprünglich von den Kinks hingeschmissen hatte.
Der Bassist hat hingeschmissen, das war aber gleich schon 69 der Fall. Aber also auch sein Bruder Dave hatte ja viel mit Alkohol und Drogen zu tun, hatte einen sehr, sehr seltsamen Lebensstil, hatte auch Spätfolgen von LSD-Trips und hatte auch schon seine Dauerkrisen, psychischen und physischen Zusammenbrüche. Und insofern war die Konstellation nicht sehr stabil in dieser Band. Aber eins war dann so, nach diesem großen Zusammenbruch von Ray 73 gab es dann so ein Abkommen mit den Brüdern. Da hat Dave zu Ray gesagt, komm, du kannst jetzt alles machen, was du möchtest, wir folgen dir auf jeden Fall. So, und das hat Ray dann vielleicht zum Anlass genommen, um in den nächsten Jahren einige Werke zu verfassen und auf die Bühne zu bringen und aufzunehmen, die dann noch weniger erfolgreich waren, weil sie einfach in die falsche Richtung gingen.
Let me take you on a little trip, my supersonic ship's at your disposal if you feel so inclined. Well, alright. We're gonna travel faster than light, so do up your overcoat tight and we'll go anywhere you want to decide.
Man muss das in der Tat sagen, er hat dann wirklich sich weitlich ausgetobt, auch in diesem Studio. Ich glaube, das ist in der Tat, du hast das ja auch angespielt, eine Komponente, die eine große Rolle gespielt hat, dass er noch mehr sich irgendwie auch eingegraben hat in schräge Geschichten. Es gab dann ein Album 1973. One. Mit immer wieder schönen Songs, auch auf den folgenden Alben, immer wieder schönen Songs darauf, keine Frage, aber auch irgendwie Bühnenwerke, die dann irgendwie komisch inszeniert wurden und so weiter.
Das sind eigentlich Werke gewesen, die wären für so eine Verfilmung oder so eine Art Musical am West End gut gewesen, aber die haben das dann auf Tournee gespielt, praktisch mit Tänzerinnen, mit Schauspielern, die Rollen gesprochen und gespielt haben, mit einer Bläser-Section, mit einem Mörderaufwand, mit Kulissen und haben dann praktisch Szenen dargestellt. Das muss schrecklich gewesen sein. Ich habe es Gott sei Dank nie gesehen. Es hatte auch so ein bisschen was von Laienspieltheater und Ray hat eine Rolle gespielt, Dave hat eine Rolle gespielt. Das erste Werk hieß Preservation Act One. Und dazwischen sind aber ganz schöne Lieder drauf. Da ist zum Beispiel ein Entschuldigungslied an seine Frau, Sweet Lady Genevieve heißt das Lied. Das ist wunderschön und das ist eigentlich schade, dass das dann untergegangen ist in solchen schwachen Werken.
Once under a scarlet sky, I told you never end the lies, but they were the words of a drunken vagabond who knew very well he would break your heart before long. Oh, forgive me, Genevieve. Now I've come back to see sweet lady Genevieve. This time I'll give you some security and I will make promises I can't keep. So when you come back to me, sweet lady Genevieve.
Dann folgte Preservation Act auch nicht besser. Und damit gingen sie dann immer auf Tournee und haben anscheinend immer noch genug Geld verdient, um das irgendwie zu finanzieren, weil Platten haben sie damit nicht verkauft. Und dann kam das nächste Werk, A Soap Opera hieß das. Und das handelte von einem schizophrenen Behördenmitarbeiter, der in seinem Traum, in seiner anderen Welt, in seinem anderen Leben ein Popstar und ein Showstar wird. Also diese alte Geschichte, dass jemand, der also ein ganz normales bürgerliches Leben führt, eigentlich ein großer Star werden will. Das hat er hier auf die Bühne gebracht, einer wirklich schnarchigen Geschichte, aber auch mit einigen guten Songs wie Holiday Romance oder Face in the Crowd. Also allein deswegen lohnt sich schon, dieses sich mal rauszuholen aus dem Streaming-Portal. Aber sonst die Show muss eine Katastrophe gewesen sein. Das war 75 und dann gab es noch einen, da geht es irgendwie Schoolboys in
Disgrace.
Ja, das war so eine Schulgeschichte, wo die Musiker alle in Uniform, in Schuluniform auftraten, so ACDC-mäßig und also vor ACDC sicherlich und dann eine Schulgeschichte so mit Spanking, mit nochmal auf den
Hintern,
der Headmaster, der Direktor gab da noch eine Prügelstrafe und so weiter. Es muss also ganz gruselig gewesen sein, dass er sich überhaupt mit solchen Themen befasst hat, mit so einer Art Pseudo-Musicals, die er dann mit den Kinks auf die Bühne brachte und nicht als Extra-Musical, sondern als Kinks. Und das ist einfach unbegreiflich, weil man auch die Zeit sehen muss. Es war jetzt schon die 73 bis 75, die Periode, wo David Bowie gerade 72 mit Ziggy Stardust das Musterbeispiel für eine praktische Bühnenshow, wo es um Verwandlung geht, von einem Charakter in einen anderen geht, das war perfekt gemacht und das war schon das absolut Gelbe vom Ei. Und dass dann jemand wie Ray Davies kommt und auf Amateurweise praktisch das nachzumachen versucht, war also wirklich unwürdig.
Ja, komisch, aber das denkt man ja auch, dass da quasi der Anspruch war, etwas Größeres zu schaffen. Aus diesem Wissen auch heraus, vielleicht, dass sowas wie Tommy, großen Erfolg der Quadrophenia später ja auch und dann bis hin zu The Wall oder so. Also würde man sagen, man hatte dann schon auch so diese großen Erzählbögen dabei. Immer auch dann, immer mit diesem Rückgriff ja auch bei beiden, bei Tommy und bei The Wall. Ich hatte das ja schon im ersten Teil gesagt, die Nachkriegsgeneration reflektiert, was da passiert ist irgendwie. So diese väterlose Gesellschaft vielleicht, diese alten Strukturen in England. Aber offenbar hat Ray da nicht die Kurve bekommen.
Nee, aber hier ging es auch um billigere Geschichten, ganz ehrlich gesagt. Also so diese alte Geschichte, dass eigentlich jeder ein großer Star sein will. Dass die Inhalte waren einfach nicht mehr da. Das waren einfach Skurrilitäten, die zusammengesucht waren. Und irgendwie besonders, irgendwie fast kitschige Geschichten, die da auf der Bühne aufgeführt wurden. Und das konnte nur nach hinten losgehen. Und die neue Plattenfirma RCA, die sie ja mit einer großen Vorauszahlung bestückt hatten, hatte dann solche Platten zu verkaufen. Und das war natürlich keine gute Zeit. Und der Vertrag wurde dann auch gecancelt oder nicht verlängert jedenfalls. Und das war eine absolute Dead-End-Street, eine Sackgasse.
um den alten Song von den Kings zu zitieren. Ja. Auf den Covern war dann auf diesen Alben auch fast immer nur Ray zu sehen.
Ja, komisch.
Auffällig,
ne?
Irgendwie, finde ich.
In der Tat, also die anderen Musiker haben sich dann doch immer weiter zurückgenommen, haben sie vielleicht auch gedacht, okay, wir stellen uns nicht da in den Vordergrund.
Damit habe ich nichts zu tun.
Genau, so ähnlich, ne? Genau. Okay. Und das ist natürlich besonders schade. Und dann gab es immer wieder Ideen, weil das ja liegt ja auf der Hand, dass man das als Fernsehproduktion auch macht, solche Geschichten. Aber das kam dann nie zustande. Und das hat dann die Sache auch nicht befördert, ehrlich gesagt.
Du hast ihn getroffen. Ich weiß nicht, ob 75, ich glaube 77 hast du ihn getroffen und zwar einfach als Gast in einer Sendung mal.
Ja, er war in der Musik für junge Leute, die wir damals auf NDR2 hatten, mittags zwischen 2:30 und 3. Und da kam er und dann habe ich ihn abgeholt auf dem Hof. Er kam dann mit seinem Betreuer von der Plattenfirma oder er war, glaube ich, sogar alleine. Und dann kam er und war scheu, schüchtern, nicht besonders gut gelaunt, aber das ist ja auch keine Überraschung gewesen. Aber er hat dann ganz schön viel erzählt und hat dann eine überraschende Sache gesagt. Ich habe mir da kürzlich das Gespräch nochmal wieder angehört. Ich habe es noch auf Kassette, ganz wunderbar. Und da erzählt er, sagt er, ja, so britisch wäre er gar nicht. Also Amerika war eigentlich immer sein Traumland gewesen, auch musikalisch. Und alle sagen immer, er wäre so der britische Autor und würde über britische Dinge schreiben. Er sagt, das findet er gar nicht, er wäre mehr Europäer. Also er würde sich gerne für andere Sachen interessieren und beschäftigen mit diesen Dingen, mit Kunst und so weiter kam er an. Ja, seltsam, nicht? Diese Diskrepanz zwischen dem, was einer macht und wie er sich empfindet. Das gibt's ja manchmal.
Aber das ist in der Tat bei Ray Davies, könnte man ja sagen, das zieht sich ein bisschen durch. Es gab ja vor einigen Jahren zwei Alben, Amerikaner, da gibt es sogar ein Buch dazu, das halte ich immer in die Kamera. Das hat er geschrieben, das hat ihn immer stark beschäftigt. Und da spricht er auch davon, dass es Amerika für ihn auch als Kind und Jugendliche ein Land, der also geprägt von Western im Kino, von Jazz, von Country-Musik war, also ein Land, ein Traumland ein bisschen, ein gedachtes Land, ein Kunstland, sowas. Das bei den Alben, finde ich, ist ja auffällig, bei Muswell Hillbillies 1971, das ist ja ein sehr amerikanisches Album, heißt aber Muswell Hillbillies.
Ja, also ganz lustig. Also musikalisch war dieser Einfluss immer schon da und wurde immer stärker dann schon, das muss man sagen. Und irgendwo mussten sie ja dann aus dieser Sackgasse raus. Und das passierte dann 76, 77. Da lief der Vertrag aus und dann kam ein leuchtender Stern aus Amerika. Clive Davis, der bei vielen Plattenfirmen gearbeitet hatte, auch bei Columbia, CBS, der jetzt eine eigene neue Plattenfirma aufmachte, Arista Records. Und er kam auf die Kings, er liebte die Kings, er kannte sie von früher gut. Und er kam zu Ray Davis und hat mit ihm lang geredet und hat ihn praktisch überredet, diesen Pfad zu verlassen, dieser darstellenden Musicals, sondern wieder die einfache, die gerade Rockband zu werden. Und das haben sie nun durchgeführt ab 77 auf einigen Alben. Und wenn man die anhört, dann sind das knallige Mainstream-Rock-Alben. Das hat Clive Davis gut hinbekommen.
Sleepwalker heißt es, ja. 1977. Die Songs sind in der Tat genau. Stark, finde ich. Ja. Live groß an, können wir vielleicht machen. Wenn ich das richtig sehe, haben ja die Kings dann auch, ich weiß gar nicht, in England sagtest du ja schon mal vorher gar nicht mehr so eine große Rolle gespielt, aber in Amerika sind sie nochmal richtig groß geworden dann.
Genau, also ich finde, da gibt es auf diesem Album noch bessere Beispiele, die wirklich zeigen, dass die rein in diese amerikanische Mainstream-Rock-Aria gegangen sind. Also Sleepwalker, der Titelsong oder Live on the Road und so. Das waren so richtige, diese bisschen Bryan Adams-artigen, knalligen Rocker. Und obwohl Bryan Adams da noch gar nicht groß existierte, ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube schon. Noch nicht so richtig, der fing damals erst an. Aber jedenfalls waren das knallige Rocksongs mit viel Gitarre, mit Verzerrung und geraden Melodien. Und das kam in Amerika blendend an. Und die tourten dann auch in Amerika, verkauften Madison Square Garden aus, also mit 20.000 Zuschauern. In Großbritannien nichts. Die Alben waren überhaupt nicht erfolgreich. Es war ja auch nicht die Zeit. Ich meine, 77, was war in England en vogue? Punk. Und ganz was anderes. Jedenfalls chaotische, schräge, knallige Sachen, also nicht Mainstream-Rockmusik. Obwohl die Punks sich vielleicht auf You Really Got Me bezogen und solche Art von frühen Kinks, konnten sie mit den Kinks, die damals in Amerika produziert wurden, es wurde ja in England aufgenommen, aber in Amerika erfolgreich waren, nichts anfangen. Also in Großbritannien versackte das, ging das unter, genau wie das nächste Album Misfits. Auch ein Rock'n'Roll-Album mit dem einen großen Hit Rock'n'Roll Fantasy. Ich meine, es hatte auch diese Themen Rock und Ähnliches. Und das war dann auf einem dritten Album, Low Budget hieß das. Der Titelsong ist auch eben genauso ein Rocksong, der einfach gut war, solide war. Und den hören wir uns kurz mal an. Gut.
Auf jeden Fall. Das hört sich fast wie eine Parodie an, finde ich.
Ja, der Witz ist, das hat eigentlich mit den Kings, wie wir sie in den letzten 10, 15 Jahren gekannt haben, nichts zu tun. Es klingt so ein bisschen wie AC/DC, so, ne? Also, oder jemand will Rock'n'Roll machen. Und ich finde es, ehrlich gesagt, furchtbar. Ich weiß, ich habe es damals auch nicht gespielt in meinen Sendungen. Dachte, was machen die denn jetzt? Aber in Amerika war das einfach erfolgreich mit Low Budget. Das kostete nicht viel Aufwand. Solche Gitarren konnte Dave gut spielen und die Melodien waren auch nicht die besten und so, aber es war erfolgreich und hat aber eben die Band wieder auf die Straße gebracht in den USA. Da haben sie die meiste Zeit verbracht und das ging so weiter auch und im nächsten Jahr dann Give the People What They Want.
Das ist ja wie so ein Motto.
So eine Hymne, ne?
Das ist so ein Motto, was sie ja auch eingehalten haben dann.
Genau.
Aber da ist ein Song, auf den nehme ich ihm richtig übel. Der heißt Destroyer. Und das finde ich ist irgendwie eine Gemeinheit. Aber
warum?
Hören wir mal an, was er da macht.
Met a girl called Lola and I took her back to my place. Feeling guilty, feeling scared, hidden cameras everywhere. Stop! Hold on. Stay in control. Girl, I want you here with me. But I'm really not as cool as I'd like to be. Cause there's a red under my bed. And there's a little yellow man in my head. And there's a trip.
Ja, da sind gleich mal drei Songs auf einen, werden da gleich veralbert von ihm.
Ja, selbst. Lola kommt dann auch noch.
Lola kommt
auch
noch zum
Song. Und es ist warum er das gemacht hat, weiß ich nicht. Es geht aber, das Thema ist Destroyer, Paranoia. Das ist der Reim. Und insofern Kameras, die einen verfolgen und so. Also vielleicht, you really got me, die haben mich jetzt. Also vielleicht gibt es solche Themen, ne? Und die dahinter stecken. Aber es ist so die Art von so Mainstream-Rock. Der Durchbruch in Amerika kam auch durch die Tatsache, dass Van Halen einen riesen, gigantischen Hit hatten mit You Really Got Me, mit einer neuen Rock-Version von You Really Got Me. Und das war so 77, 78. Und da hieß es dann, oh, von wem ist der Song? Kinks. Und das hat den Kinks auch sehr, sehr genutzt. Und da ist auf diesem Album Give the People What They Want aber ein Song drauf, den ich richtig gut finde, Better Things, den er später dann auch auf diesem Album, das er mit den großen Rockstars der Welt aufgenommen hat, mit Bruce Springsteen singt. Aber deutlich ist hier, ich meine, wenn man das mal genau anhört bei diesem Song, ist, wir haben 1981 Einfluss von Springsteen. Aber wie deutlich? Ich meine, Ray hat ja auch Ohren und hat sich da dann doch beeinflussen lassen von den erfolgreichen Dingen, die damals losgingen. Und es ging so weiter mit diesen Mainstream-Alben. State of Confusion heißt das nächste, 83. Da ist aber ein Monster-Hit drauf, Come Dancing, den ich auch persönlich schrecklich finde. Aber
ich nicht.
Genau.
Das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht. Ja. Ich wollte kurz erzählen, dass dazwischen mit Chrissy Hynde, die sind ein Paar geworden. Und sie hatte in der Tat mit ihren Pretenders auch, ich glaube sogar zwei Lieder aufgenommen. Einmal Stop Your Sobbing und dann I Go to Sleep.
Genau.
Große Hits für die Pretenders. Und die beiden wurden ein total schräges Paar. Es gibt, wir haben das in der Folge über Chrissy Hynde, auf die nochmal hingewiesen sein soll, hier auch erzählt, dass der Standesbeamte geweigert hat, die beiden zu trauen, weil sie sich gestritten haben im Standesamt.
Genau. Und sie sind zusammen hingefahren zum Standesamt und in getrennten, der eine mit dem Zug, der andere mit dem Taxi, sind sie weggefahren und das war's dann.
Genau, und Ray mit dem Taxi und sie mit der Bahn, weil er so geizig, offenbar muss er sehr geizig sein.
Ja, er ist, glaube ich, sehr geizig und das ist natürlich traurig, weil sie hatten sich ja kennengelernt, das war eigentlich eine ganz schöne Geschichte, die junge amerikanische Musikerin. Und dann, sie war ja dann auch vor Gericht und war als Zeugin im Scheidungsprozess, denn Ray war verheiratet. Die Frau ließ sich scheiden und da wird dann, in England war das dann noch so, da musste jemand dann als Zeuge aussagen, ja, wir haben Ehe gebrochen oder so. Und da musste Chrissy vor Gericht aussagen, was ja auch nicht schön ist, ne?
Nicht schön.
Und sie hatten dann zusammen ein Kind, eine Tochter haben sie, und dann ging diese Beziehung in die Brüche und ich glaube, Chrissy Hynde ist auf Ray auch nicht besonders gut zu sprechen. Und als Rache hat dann Chrissy ja sofort den Sänger von Simple Minds geheiratet, aber innerhalb von ein paar Wochen ging das dann.
Ja. Ich wollte sagen, der Song, mir hat er natürlich gefallen, das hast du dir sicher gerade, Come Dancing, ist ein großer Hit gewesen, das ist in der Tat. Es klingt so, aber ich ahne, es soll auch so klingen. Es klingt wirklich wie eine bisschen billige Tanznummer. Aber so
genau,
soll es auch klingen,
glaube ich. Das soll's sein. They put a parking lot on a piece of land where the supermarket used to stand. Before that they put up a bowling alley on the site that used to be the local pally. That's where the big band used to come and play. My sister went there on a Saturday. Come dancing. All our boyfriends used to come and call. Why not come dancing? It's only natural.
Wir haben schon wieder genug. Es klingt ein bisschen wie eine Orgel von so einer Tanzkapelle oder
ja,
so.
Es ist irgendwie Holiday Camp, ne? Genau.
So ein bisschen. Aber es ist in der Tat was ganz Hübsches dazu. Das hat dann auch Ray Davies, der ja, wie wir schon öfter gesagt haben, auch sehr filmisch getextet hat, sofort erkannt, nämlich die aufkommende Videos, die im Musikfernsehen gezeigt wurden. MTV und Co. und große Shows, auch in Deutschland natürlich. Viele haben das ja noch vor Augen. Come Dancing war auch deswegen ein großer Hit, weil er in der Tat ein tolles Video hat machen lassen.
Ja.
Und zwar mit sich selbst als, sagen wir mal, sowas wie so ein Tanzgigolo. Es ist die Geschichte aber seiner großen Schwester, die tanzen geht, eben in so einem alten Tanzlokal. Und das ist ganz unterhaltsam dabei. Und das hat Julian Temple gemacht, der später auch Absolute Beginners gemacht hat,
genau.
Den Kinofilm.
Und dann eine Sache muss man noch erwähnen, auf diesem Album, wo auch Come Dancing drauf ist, ist wieder ein sehr politischer Song, Young Conservatives, wo er wirklich ganz, ganz knallhart diese junge Generation anklagt, die nun, früher hatten wir noch Ideale, jetzt kommen sie wieder, die jungen Konservativen und wollen uns regieren. Und das ist eine deutliche Aussage, das ist ja Maggie Thatcher Zeit, insofern, da kam der alte Sozialist mal wieder raus bei Ray. Und die Alben gehen weiter, Word of Mouth, die sind immer noch produktiv ohne Ende. Also unfassbar, wieder mit Rocksongs wie Do It Again, Good Day, Living on a Thin Line ist ein Lied, das Dave hat gemacht. Und das war dann ein Titelsong von den Sopranos. Der wurde da immer in der Fernsehserie gespielt. All the stories have been told of kings in days of old, but there's no England now. All the wars that were won or lost somehow don't seem to matter very much anymore. All the lies we were told, all the lives of the people running round their castles are burned. Our eyes see change, but inside we're the same. Wir müssen aber noch unbedingt 1984 eine Fernsehproduktion erwähnen, denn da gab es einen Film, den Ray als Regisseur gemacht hat, der hieß Return to Waterloo. Und es sollte eigentlich ein Film mit Dialogen werden, aber es wurde dann nur ein musikalischer Film. Das heißt, da spielt ein Schauspieler, nämlich Tim Roth, der sehr erfolgreiche Schauspieler in einer frühen Rolle, spielt da den Charakter von Ray, der ist eigentlich die Geschichte von Waterloo Sunset, The Return to Waterloo. Und das Ganze sollte eigentlich ein Kinks-Album werden mit einem Thema wieder, aber da wollte Dave nicht mitmachen, der dazu keine Lust hatte. Das war ihm wieder mal so eine Rückkehr zu alten Themen, wollte er nicht, und deswegen scheiterte das, wurde nur ein Fernsehfilm. Und
immerhin wurde es mal ein Film,
ja. Aber es wurde eben kein Soundtrack, den gab es nicht, sondern nur einzelne Songs auf den nächsten Alben.
Die Geschichte der Kinks, jetzt mal von dem Gefolge und da von der Bewunderung, die ja längst auch schon über viele Generationen, Musikergenerationen ja eingesetzt hatte, die geht dann in der Tat mit einem Album zu Ende, das Phobia heißt, 1993, ja. Und einem, ich finde, sehr markanten Song, auch ein bisschen lustig, und der Song heißt Hatred. Duet. Und
das in Klammern.
Man
muss sich das vorstellen. Die Band ist fast am Ende. Ich glaube, es war schon beschlossen oder es war klar, jetzt ist Schluss. Und der Song heißt Hass zwischen den beiden Brüdern und sie singen den beide. Ne? Ein Duett.
But if that's not abusing me, what isn't? You wanna be my friend, but it's too late. My love for you has turned to hate. I think it's a permanent condition. You say you wanna make a peace, smile and turn the other cheek. I can't put myself in such a weak position. Now I'm willing to accept this fate. You and me just can't cohabitate. We agreed to hate, that's our last decision. Hatred. Is the only thing that keeps us together. Hatred, hatred is the only thing that lasts forever. Driven by hate.
Man hört die höhere Stimme von Dave. Also die beiden singen wirklich, ich habe eine Aufnahme gesehen, ich glaube von Jay Leno in der amerikanischen Talkshow, aha, wo die beide das live spielen. Und das ist schon irgendwie toll. Die beiden stehen nebeneinander und ja, schleudern sich gegenseitig diese Strophen an den Kopf. Das ist schon irgendwie toll.
Die haben ihren Streit natürlich auch zelebriert, aber es gab nun wirklich auch diese Streits, weil es soll also zum Beispiel mal Ray die Stimmen auf der Platte dann in der Mischung von Dave runtergemischt haben.
Erwähnen will ich nochmal kurz, dass Ray Davis, von diesem Video habe ich ja gerade schon erzählt, auch bei dem Absolute Beginners mitgespielt hat in seiner Nebenrolle. Das hat ja David Bowie auch gemacht beispielsweise. Das war ja so ein Rückgriff, auch natürlich war das auch ein bisschen Mode in den 80ern, auf diese 50er Jahre zurückzukommen. Ja. Da gab es da so ein Revival, gab es da ja so ganz kurzzeitig. Und da hat er in dem Sinne auch mitgemischt dabei. Das hat ihm ja immer viel bedeutet. So, 1993.
Ja, lass mich da nochmal einführen. Ja, er hat ja schon in den, ich glaube 1970 für die BBC ein Fernsehspiel gemacht als Schauspieler und hat einen Pianisten gespielt, der den Weltrekord im Dauerspielen brechen will. Und hat blendende Kritiken bekommen. Wohl gesagt, Mensch, wenn das kein Musiker wäre, dann wäre es ein richtig super Schauspieler. Aber Ray wollte seine Karriere nicht mit Fernsehstudios und Filmstudios verbringen und hat das dann nicht weiter gemacht. Aber er hatte sicherlich Talent und hat das dann auch gerne mal ausgeführt, ja.
Ray Davis hat dann in der Tat, wir haben jetzt ja gar nicht so viel Klatschgeschichten, wollen wir hier ausbreiten, aber Ray Davis hat erneut geheiratet und hat dann eine Zeit lang in Irland auch, ich glaube sogar aus steuerlichen Gründen gelebt, aber auch um bei dieser Familie dann eben zu sein, da ging es auch nicht immer ganz gerade weiter, aber davon abgesehen ist das ja auch dann seine Privatsache, finde ich, aber die Kinks kommen dann an ein Ende einfach nach einigen Jahren Pause, und ehrlich gesagt ist es jetzt mal von diesem bisschen lustigen Song am Schluss mit Hatred auch so, die sind auch fertig miteinander, oder?
Ja.
Die beiden Brüder vor allem.
Also da war wirklich ein Riesengraben. Also eigentlich waren es ja immer die Brüder. Die anderen Mitglieder spielten eigentlich nie so eine Rolle. Der Schlagzeuger ist dann auch irgendwann, Mick Avery ist ausgestiegen. Es haben andere Musiker, die früher bei Argent spielten, sind dann reingekommen. Aber Bass, Schlagzeug und so oder der Keyboarder waren nicht so wesentlich für die Psyche oder für den Inhalt, die Seele der Band. Das war eben Ray Davies und dann auch nochmal sein Bruder. Und jetzt ist er nun alleine und hat da gleich aber auch wieder Aktivitäten gezeigt.
Ray hat Solo, war in der Tat nicht inaktiv, er hat in der Tat dann aber andere Felder gesucht. Er hat nämlich ein Buch geschrieben, eine Autobiografie, die aber irgendwie literarisch angelegt ist. Er interviewt sich selbst als eine Kunstfigur. Also er schreibt es quasi aus der Sicht eines imaginären Reporters, der eine Figur namens R.D., also Raymond Davies oder so ähnlich, interviewt und der wiederum erzählt dann die Geschichten aus dem Kings-Leben, ja. Was eine ganz schräge Drehung ist und weiß ich auch nicht, ob das, du hast es auch gelesen, ob das alles stimmt, wir wissen es nicht.
Nee, aber es liest sich ganz gut, aber es ist auch sehr detailliert, also es ist schon ein harter Tobak dann, wenn man da durchkommen will.
Also es ist eine Bandgeschichte, aber ähnliche Dinge hat er dann in der Tat auf die Bühne gebracht und ist es sehr originell wiederum und viele haben das später auch gemacht, aber das sind die sogenannten Storyteller-Abende. Er hat aus dem Buch, also aus der Bandgeschichte erzählt und dann erzählt, wie sind diese Songs entstanden damals eigentlich? Wie habe ich Dandy geschrieben? Wie habe ich You Really Got Me entwickelt mit, ich glaube, einem Gitarristen und einem Pianisten zusammen? Auf jeden Fall eine kleine Bandbesetzung und das war sehr erfolgreich.
Ja. Und ehrlich gesagt, man muss ihm Credit geben. Er hatte die Idee und VH1 hat das dann später aufgenommen und daraus eine Fernsehserie gemacht. Storyteller gibt es ja von vielen, vielen anderen Künstlern. Das war, Ray war derjenige, der sich's ausgedacht hat und das war eine klasse Idee. Und hat dann aber lange gebraucht, bis er dann wieder mal selbst ein Album gemacht hat.
In der Tat, er hat ein paar Jahre gebraucht. Das lag aber auch daran, dass er eine Verletzung hatte. Er wurde angeschossen.
Ja, er ist irgendwann mal nach New Orleans gezogen, nach Amerika, weil er wollte irgendwie auch einen neuen Ort suchen. Und New Orleans hat ja auch so einen romantischen Charakter, musikalisch und auch Szenerie. Ist ganz anders als Amerika. Also jeder, der mal da war, hat das auch selbst schon genossen und genießen können. Und er fühlte sich da wohl, hat da gelebt, auch mit Musikern Kontakt gehabt. Und wurde dann angeschossen bei einem Raubüberfall. Seine Begleitung, seine Freundin, der wurde die Handtasche weggerissen und Ray ist hinterher. Und der Typ hat dann geschossen, er hat sich dann nur auf die Seite geschmissen und ist deswegen nicht erschossen worden, sondern ist nur im Bein getroffen worden. Und lag lange im Krankenhaus, war auch psychologisch schwer angeschlagen deswegen. Ich meine, ist ja auch nicht toll, wenn man auf einen geschossen wird. Das war 2004. Insofern hat er also auch sich da nicht mit Musik so richtig beschäftigt. Sonst hätte er wahrscheinlich in New Orleans ein Album aufgenommen und dort geschrieben.
Er hat offenbar wirklich lange damit zu tun gehabt. Und er kann offenbar auch erst bei vielen Dingen, die man jetzt vielleicht nicht so genau weiß, offenbar nicht ganz wiederhergestellt. Also er kann oder konnte in den letzten Jahren eben auch nicht lange stehen beispielsweise laufen. Er hat da wirklich immer noch Schwierigkeiten damit. Ich weiß nicht genau, was da genau los gewesen ist. Es gibt dann Alben von Ray Davies. 2006 und 2007 kommt gleich noch eins. Einer heißt Other People's Lives.
Und da sind 3-4 schöne Songs drauf. Wirklich schön, auch in der Tradition. Schöner beinahe noch Working Man's Café 2007.
Das Album darauf, ja.
Mit dem Titelsong auch.
Looking for the Working Man's Café in the shopping center of the town, looking for somewhere to fit in among the retail outlets. Bought a pair of new designer pants where the fruit and veg man used to stand. I always used to see him there selling old apples and pears, chatting up the pretty girls with knocked off goods in the van. Don't you know he was a working man? Long ago he was a working man. And we sat in the working man's cafe.
Und einem Song, der Vietnam Cowboys heißt, da geht es natürlich auch um die späte Heimkehrer aus Vietnam, also die Vietnam Soldaten, die dann später in den USA oft große Probleme hatten, auch heroinsüchtig wurden und so weiter.
You better top up your suntan, otherwise your skin is gonna turn to leather. We made a movie in Vietnam. Tax break said we're gonna shoot on location.
rug says made in Korea, manufactured in a factory using cheap labor. And all over Asia, third world becoming a major league player. Mass production in Saigon, while auto workers laid off in Cleveland. Hot jacuzzi in Taiwan, with empty factories in Birmingham. Now it's baby boomers in Hong Kong and cowboys in Vietnam making their movies.
Und dann hat er ein Projekt gemacht 2010, das war nun ganz spektakulär. Da haben viele gesagt, muss er das denn machen? Hat er das denn nötig? Weil er singt seine großen Songs in neuen Versionen mit berühmten Künstlern. Und da ist nun eine Menge Holz drauf, also auch große Namen. Bruce Springsteen, Better Things, dann Waterloo Sunset singt er mit Jackson Brown. Auch schön ist Tired of Waiting for You mit Gary Lightbody von Snow Patrol. Das ist eine wirklich auch sehr, sehr schöne Version.
Tired of waiting, tired of waiting for you. So tired, tired of waiting, tired of waiting for you. I was a lonely soul, I had nobody till I met you. But you keep me waiting all of the time. Your life, and you can do what you want. Do what you like. Please don't keep me wet. Please don't keep me wet. 'Cause I'm so tired, tired of waiting.
Vieles ist gelungen, vieles ist überflüssig, ehrlich gesagt.
Ja, aber einige Sachen sind in der Tat überraschend und das zeigt natürlich eine große Wertschätzung auch.
Genau.
Also einige Sachen sind irgendwo anders auch schon mal erschienen irgendwie dabei, aber in einem Jahr davor gab es eine andere Sache, wo man, also er verwaltet im Grunde auch das Kings-Erbe, muss man sagen. Ne? Das ist ja auch völlig in Ordnung soweit. Er hat ein Album aufgenommen mit, oder mit Hilfe, seine Hilfe wurde das aufgenommen, das hieß The Kings Choral Collection.
Ja.
Mit einem großen Chor. Und mit diesem Chor ist er auch in Glastonbury aufgetreten. Eine sehr beeindruckender Vortrag, weil kurz vorher ist nämlich Pete Quaife gestorben, der ehemalige Bassist der Kings, und das muss ganz kurz vorher gewesen sein. Er ist nämlich sehr gerührt von sich selbst, aber natürlich auch in Erinnerung an die
Kings. Gibt's da Live-Aufnahmen bei YouTube?
Da gibt's Live-Aufnahmen und man denkt natürlich, wenn da jemand dann Day singt oder Waterloo Sunset auch mit diesem, ich weiß nicht was, 70 Menschen Chor im Hintergrund, das ist schon, hat eine unglaubliche Wucht, das ist irre.
Thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days, I won't forget a single day, believe me. I bless the light, I bless the light that shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright, now I'm not frightened of this world, believe me. I wish today could be tomorrow. The night is dark, it just brings sorrow, let it wait.
Das Schöne ist, es gibt eine Äußerung, da wurde ja auch gesagt, Dave Davis wurde gefragt, was hältst du denn davon, dass nun dein Bruder mit den Kings-Song mit dem Chor singt oder dass er berühmte Künstler ranholt, dass die Versionen singen mit ihm zusammen. Findest du das denn in Ordnung, so mit dem Unterton, das ist doch eigentlich Mist. Aber Dave hat gesagt, ich finde alles gut, was Ray gut tut und was er machen möchte. Und das ist ja so eine weise Äußerung. Nun muss man bedenken, dass Dave 2004 einen schweren Schlaganfall hatte und Jahre gebraucht hat, um überhaupt wieder auf die Beine zu kommen, immer noch nicht ganz fit ist, aber immer eine noch dünnere, höhere Stimme bekommen hat, aber wieder aktiv ist, auch Alben aufgenommen hat, Soloalben. Und dann gibt's eine wunderbare Szene, dann 2015 hat Dave ein Konzert gegeben in London, ein kleines, und hat dann Ray eine E-Mail geschrieben und noch eine E-Mail und noch eine Nachricht: Wenn du vorbeikommen willst, komm doch vorbei, ich würde mich sehr freuen. Und dann tatsächlich ist ohne Ankündigung beim letzten Stück, vor dem letzten Stück, ist Ray auf die Bühne gekommen, im Mantel, mit so einer Schiebermütze auf, und sie singen You Really Got Me, zusammen spielen sie das. Und dann ist er wieder gegangen, um auch Dave nicht die Aufmerksamkeit des Publikums wegzunehmen. Und die beiden haben sich da wirklich gut verstanden. Das ist, finde ich, ja schon tröstlicher Schluss, wenn die beiden dann einigermaßen wieder im Alter, denn sie sind ja nun auch nicht mehr die Jüngsten, Ray ist 78, Dave ist 75, meine Herren, wieder zusammengekommen und sich verstehen. Und von den Amerikaner-Alben hast du ja schon erzählt, die dann im Jahr 2017 und 18 erschienen sind, musikalisch sehr, sehr interessant, weil Ray ist hier endlich mal mit anderen Musikern zusammen, mit den Jayhawks, amerikanische Americana Country, Alternative Country Band, die wunderbar diese Musik auch musizieren können, die ja von Amerika handelt.
I wanna make my home where the buffalo roam, in that great panorama. My baby brother and me, in the land of the free.
Muss ich noch eins sagen, in der ganzen Zeit, wo wir auch Alben gehört haben, die nicht so gelungen waren von den Kinks oder nicht so erfolgreich waren, da habe ich mir manchmal gedacht, hätte er nicht mal irgendwann einen anderen Produzenten haben müssen. Jemand, der von außen sagt, das ist jetzt gut oder nicht. War es richtig, dass er immer selbst alles bestimmt hat? Denn alle diese Alben, alles, was wir gehört haben, produziert von Ray Davies. Ich glaube, man kann selbst als Künstler nicht immer genau beurteilen, was jetzt gut oder schlecht für diese Sache ist. Genau wie beim Buchschreiben der Lektor wichtig ist, ist es hier wichtig, dass jemand von außen sagt, hör mal, das lässt du jetzt weg. Und da hätte ich mir gewünscht, dass Rick Rubin oder irgendjemand mal zu Ray gekommen wäre, gesagt hat, komm, wir machen das jetzt mal anders und so. Aber es wäre, glaube ich,
Daniel Lanois vielleicht. Oder
oh
so.
Ja, oder es wäre aber Mord und Totschlag geworden, glaube ich.
Vielleicht,
Ray ist keiner, der sich sagen lässt.
Auf jeden Fall ist das natürlich ein interessanter Gedanke, ja, weil das natürlich in der Tat auch diese Dinger nochmal verändert hatte. Erwähnen möchte ich auch nochmal unbedingt den Auftritt von Ray Davies, der ja in diese Reihe zu Glastonbury passt und zu diesen anderen späten Auftritten bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London.
Ja.
Da sind ja wirklich sehr, sehr viele große Stars aufgetreten, ganz großartig, muss man gar nicht nacherzählen, aber Ray Davies wird in einem Black Taxi auf die Bühne gefahren, auch weil er nicht mehr so lange laufen kann.
Ah.
Und singt dann dort wirklich natürlich vor einem Weltpublikum Waterloo Sunset. Und das ist auch sehr bewegend und auch da wirkt er schon ein bisschen schmal, ein bisschen
ja,
gealtert, älter, was ihm natürlich auch, das ist natürlich einfach so dann irgendwie, ein bisschen zerbrechlich wirkt er fast heute.
Er hatte ja immer eine sehr große Anhänglichkeit, obwohl er eigentlich aus der sozialistischen linken Ecke, Labour-Ecke kommt, auch zu den Institutionen der Monarchie. Er hat beim 50. Thronjubiläum hat er 92, ist er in einem Union Jack Jacket aufgetreten beim Konzert im Buckingham Palace, im Garten damals war das noch, es war nicht davor, sondern im Garten. Und er ist geadelt worden. Und zwar gerade jetzt erst, ich glaube,
vor einigen Jahren auf jeden Fall. Ja,
genau, 2017 wurde er Sir Raymond Douglas Davies. Und er hatte vorher schon den CBE, den Orden bekommen. Aber die Adelung zum Ritterschlagen ist ja noch mal die größere Stufe dann drauf.
Ich glaube, es bedeutet ihm auch in der Tat etwas.
Ja.
Und In der Tat geht es ein bisschen jetzt persönlich in die Schlusskurve bei uns, weil ich habe ein Foto, das habe ich dir vorher geschickt, von den beiden Brüdern Davis. Das fand ich so hübsch. Ich finde, das ist, natürlich könnte es jetzt keiner sehen von euch, die uns hier zuhören, aber es zeigt die beiden Brüder Davis in der Zeit, als wir alle uns nicht begegnen durften, als nämlich die Corona-Zeit war.
Genau.
Und das ist aus der Zeit, man sieht jetzt, die beiden zum Teil ihre Maske noch am Kinn haben, also zwei grauhaarige Männer inzwischen. Die
Ray hat eine Maske unterm Kinn, genau. Sie haben eine Bierdose in der
die
Hand.
Die haben beide eine Bierdose in der Hand und laufen durch die Gegend.
Beide mit Mützen auf, weil die Haare ja auch nicht mehr so üppig sind.
Und die Botschaft ist, wir reden miteinander und sie gehen ein Bier trinken, möchte man sagen. Ich finde, das ist herrlich. Irgendwie sind sie zurück da, wo sie sind.
Back to old people's home.
Es ist wirklich sehr hübsch, finde ich. Und ehrlich gesagt, man wünscht ihm natürlich, dass er auch ein bisschen diese inneren Dämonen, die ihn ja offenbar auch viel gequält haben, irgendwie hinter sich gelassen hat. Inzwischen ist er Vater von vier Kindern, eine große Familie, eine bewegte Lebensgeschichte, aber vor allem, das ist ja so, wo wir hier drüber sprechen, eine großartige musikalische Leistung und Karriere. Das ist Ray Davis gewesen, oder?
Ja. Unbedingt. Und wer weiß, ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Sie redeten in den letzten Jahren immer mal wieder über eine Reunion, aber es kam nichts. Aber das ist ja auch nicht nötig. Ich wünschte mir nur, vielleicht schreibt ja Ray im Alter noch ein, zwei wunderschöne Balladen wie I Go to Sleep oder etwas anderes und wir freuen uns dann gerne drauf, das zu hören.
Dann machen wir noch eine Folge, Peter.
Ja.
Vielen Dank für diese Folge. Ray Davis und Kings, das war das Thema von Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. In dieser zweiten Folge, also hingewiesen sei nochmal auf die erste Folge, wo wir über die, vor allem die 60er Jahre und die Anfänge der Kings, die Kindheit und Jugend von Ray und auch von Dave Davis ausführlich gesprochen haben. Vielen Dank für heute.
Dirty old river, must you keep rolling, flowing into the night. So busy, make me feel dizzy. Taxi light shines so bright.
Ja, und noch was, wir brauchen euch tatsächlich. Urban Pop gibt es nämlich Ende dieses Jahres. 2 Jahre schon. Peter, hättest du das gedacht? Die Time Flies.
Donnerwetter.
Ja, genau.
Echt?
Und da wollen wir 2 Sonderfolgen rausbringen, aber nicht mit meinen, sondern endlich mal mit anständigen Fragen, Peter. Und zwar mit euren Fragen, die ihr uns hier zuhört. Was wolltet ihr schon immer mal von Peter Urban wissen? Zum Beispiel, was ist dein Lieblingsclub oder dein Lieblingskonzerthaus? Kannst du das sagen?
Ja, da gibt's diverse. Aber da gibt es also einmal die große Musikhalle, die jetzt Leishalle heißt. Aber da gibt es auch andere wunderbare Clubs. Einige gibt es nicht mehr.
Und hat sich, das wollte ich am wissen, aber vielleicht weißt du, ob das so schnell beantworten kann. Hat sich mal eine Künstlerin, ein Künstler oder eine Band bei dir beschwert, weil du sie kritisiert oder gar nicht beachtet hast? Gab es das mal?
Also gar nicht beachtet schon mal. Da kam schon mal die Frage, sag mal, unser Album und so und wie findest du das und so, ist nicht so gut. Und das ist natürlich immer schwierig, dann die Wahrheit zu sagen.
Vielleicht habt ihr noch ganz andere Fragen. Dann schreibt uns doch bitte eure Fragen für diese Sonderfolgen Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Und zwar an diese Adresse urbanpop@ndr.de. Ihr könnt uns auch, wenn ihr mögt, eine kurze Sprachnachricht schicken an diese Adresse. Nicht zu lang bitte, damit wir das hier verarbeiten können. Darauf sind wir sehr gespannt. Vielen Dank.
They gaze on Waterloo sunset, they are in paradise.
Flugzeuge stoßen nicht nur CO2 aus, sondern verursachen auch Kondensstreifen. Fliegen mit gutem Gewissen. Geht das überhaupt?
Hallo, ich bin Susanne Tappe und auf der Suche nach Lösungen für die Krise. In unserem Podcast Mission Klima besuchen wir diesmal eine Raffinerie im Hamburger Hafen. Denn dort steht eine Pilotanlage für synthetisches Kerosin.
Also in Deutschland brauchen wir ungefähr 10 Millionen Tonnen Kerosin. Daran erkennt man schon, dass der Umfang, in dem wir auch Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltige Flugtreibstoffe, benötigen, enorm ist. Und da ist es wichtig, mit der Herstellung dieser Treibstoffe hier in Deutschland zu beginnen.
Klimafreundlicher Fliegen. Darum geht es in unserer neuen Podcast-Folge.
Mission Klima. Lösungen für die Krise finden Sie in der ARD-Audiothek. Die Podcast-App der ARD.